Genau, also es grundsätzlich hängt das sehr davon ab. Also es gibt verschiedene Varianten, wie man es machen kann. Es hängt natürlich auch davon ab, wie einfach so die Grundvoraussetzungen sind. Ne, bei dir zum Beispiel, du hast schon mal gestillt vorher. Das heißt, dann hast du eine bessere Chance, dass es überhaupt funktioniert und vor allem, dass es ohne Medikamente funktioniert, als jetzt zum Beispiel jemand, eine Person, die noch nie vorher gestillt hat.
Und mit diesem Intro sage ich ganz herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und ihr habt die Gästin der heutigen Episode gerade schon zu Beginn gehört. Das war Isabelle und ihr habt es gemerkt, Isabelle ist die Meisterin des Stillens. Naja, also auf jeden Fall kennt sie sich richtig, richtig gut aus und vor allem kennt sie sich mit dem Thema Stillen ohne Schwangerschaft aus. Und darüber werde ich gleich mit ihr sprechen, denn gerade für queere Elternpaare ist das natürlich ein richtig schöner Weg und eine gute Methode, um ein nicht leibliches Kind zu stillen. Also seid gespannt auf die heutige Episode und auf meine Lieblingsstillratgeberin. Gibt es das Wort Stillberaterin? Naja, sie ist Hebamme, ist ja auch egal. Gleich kommt auf jeden Fall Isabelle. Vorher aber noch ein kleiner, klitzekleiner Hinweis in eigener Sache. Vielleicht ist es euch bereits aufgefallen. Der Klang dieses Intros hier, ne, der ist total super. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich in meiner kleinen Mini-Podcast-Kammer sitze und umgeben bin von Steinwolle. Ja, von hochwertiger Steinwolle, denn ich neige dazu, mir öfter mal Renovierungsprojekte vorzunehmen, die ich dann gar nicht realisieren kann, aus Gründen. Manchmal, weil ich es nicht kann. Jedenfalls habe ich total viel tolle Steinwolle übrig und wer diese Steinwolle gerne haben möchte, kann sich bei mir melden. Gay Mom Talking Podcast auf Instagram mit Unterstrich geschrieben. Schreibt mir eine Nachricht. Und dann bekommt ihr diese Steinwolle zum queer-feministischen Sonderpreis von mir. Jawohl. Den Mörtel habe ich auch noch. So, das aber nur von mir. Wenn ihr schon mal auf Instagram seid, dann folgt auch gerne meinem Account, um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt geht's los mit Isabelle.
Hallo Mama. Hallo Mami.
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familienpodcast.
Da sind wir wieder. Liebe Isabel,
Genau.
du hast etwas geschafft, was nur ganz, ganz wenige Menschen schaffen, zumindest bisher. Du bist nämlich bereits zum zweiten Mal bei Gay Mom Talking zu Gast.
Was für
Willkommen.
eine Ehre. Dankeschön.
Ja, liebe HörerInnen, Applaus für Isabel. Sie hat es tatsächlich gewagt, noch einmal sich mit mir zu treffen und ich freue mich total darüber. Denn wir sprechen heute über ein Thema, wo Isabel uns noch ganz viel mitgeben und erzählen kann. Und zwar reden wir heute übers Stillen, und zwar über das Stillen ohne Schwangerschaft. Über Co-Stillen werden wir sprechen. Ihr werdet bestimmt auch mal das Wort Tandem-Schwangerschaft hören. Also Sachen werden heute hier auf den Podcast-Tisch gelegt, sozusagen. Isabel, erklär doch mal ganz kurz, stell dich mal ganz kurz vor, warum bist genau du die richtige Ansprechpartnerin für mich?
Gute
Was
Frage.
machst du eigentlich?
Was mache ich eigentlich? Ich bin Hebamme, also schlicht und ergreifend. Das heißt, das ist so die fachliche Expertise da. Und der Grund, warum ich mich damit so gut auskenne, wie ich mich damit auskenne, liegt einfach daran, dass ich natürlich selber Regenbogenmama bin. Das heißt, das ist einfach eine Kombination, wo ich einfach selber mich sehr viel damit beschäftigt habe. Weil ich würde mal behaupten, dass viele Hebammen da trotzdem keine bis wenig Ahnung von haben, von diesem ganzen Thema, ne? Stillen eines nicht leiblichen Kindes ist es ja letztendlich. Aber dadurch, dass ich da selber mit zu tun hatte, habe ich da so ein bisschen meine Expertise aufgebaut.
Sehr gut. Ja, und ich kann deine Vermutung bestätigen, denn ich selber habe ja auch mein nicht leibliches Kind gestillt oder habe es zumindest versucht und habe auch versucht, mir Rat von Hebammen zu holen und es war nicht möglich. Also es kannte sich
Oh.
einfach niemand in meinem Umfeld aus und ich habe mir alles irgendwie online angelesen. Aber dazu erzähle ich vielleicht später noch mal ein bisschen was, wie meine laienhafte Herangehensweise war. Wir wollen erst mal wissen, wie es richtig geht. So, was ja schon mal viele gar nicht wissen, jede und auch jeder kann theoretisch stillen, ist das richtig?
Ja, das ist richtig, tatsächlich. Komplett, vollkommen egal, welches Geschlecht es ist, so, dass auch eine, ich sag mal, männlich oder männliche gelesene Brust hat Milchdrüsengewebe. Das heißt, das ist zwar viel, viel weniger und dementsprechend ist es auch schwieriger, aber grundsätzlich, theoretisch ist es möglich, weil es
Ja.
genau den gleichen Aufbau hat, nur halt eben mit weniger Brustdrüsengewebe. Von daher kann jeder Elternteil, jedes Elternteil, jeder Mensch potenziell stillen.
Potenziell, genau. Ja, trotzdem
Ja.
ist es etwas, was ja sehr wenig
praktiziert wird. Und immer, wenn ich das irgendwo erzählt habe, dass ich das getan habe, werde ich auch mal ganz schräg irgendwie angeguckt. Und wirklich sehr viele wissen gar nicht, dass das geht. Für welche Eltern oder in welchen Situationen ist es denn so aus deiner Sicht sinnvoll zu stillen, obwohl man nicht schwanger war?
Also grundsätzlich immer dann, wenn man es möchte, ganz pauschal.
Beste Antwort auf jede Frage.
Genau. Also ich finde tatsächlich einfach, also ne, klar, unser jetzt Hauptthema ist natürlich irgendwie dieses Co-Stillen oder halt gemeinsame Stillen von einem gemeinsamen nicht leiblichen Kind bei lesbischen Paaren oder halt eben bei queeren Paaren. Also ne, zum Beispiel auch eben Transmama ist ja genau das gleiche Thema. Aber genauso auch einfach, wenn es Heteropaare sind, die zum Beispiel adoptieren, da kann das auch Thema sein. Oder Pflegekind, Pflegekind bei sich aufnehmen. Also wenn das schon im Säuglingsalter ist natürlich nur. Da kann das genauso Thema sein. Also entweder der Grund, man möchte das Kind ernähren, am besten halt eben gestillt. Oder halt eben der Grund, man möchte es einfach für sich selbst und für die Bindung zum Kind machen. Das finde ich so die zwei Gründe, die sich wahrscheinlich sehr viel vermischen und dann halt je nach Situation es überwiegt der ein oder der andere Grund. Mhm. Na klar, jedes Kind kann auf der Flasche gefüttert werden, also ne, nötig, notwendig ist es nie, aber dann hat die einfach die eigene Einstellung oder der eigene Wunsch dann dazu.
Genau, also ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir war. Also ich bin ja die leibliche Mutter unseres ersten Kindes und habe unser erstes Kind auch gestillt. Von daher wusste ich schon, wie das ist und ich wusste, dass es gut bei mir funktionieren kann und so weiter. Und als dann unser Sohn unterwegs war, hatte ich zum einen den Wunsch, meine Frau zu entlasten, weil ich auch wusste, dass Stillen anstrengend sein kann, vor allem nachts. Also der wollte ich einfach gerne ihr dann ein paar Stilleinheiten auch abnehmen. Aber dadurch, dass ich so, so gerne gestillt habe, habe ich einfach auch so eine schöne Vorstellung gehabt, dass es für die Bindung zu meinem Sohn einfach schön für mich ist. Ich weiß, das muss natürlich jeder Elternteil für sich selber entscheiden, aber weil es mir so gut gefallen hat, wollte ich das gerne auch noch einmal mit meinem Sohn erleben und habe das dann einfach selber recherchiert und ausprobiert. Und ich kann ja gleich mal erzählen, wie ich das dann so gemacht habe, aber vielleicht erzählst du uns erstmal, welche Möglichkeiten gibt es denn, um den Milchfluss anzukurbeln, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen professioneller betrachten und nicht so, wie ich das gemacht habe?
Ich glaube, deine Variante war jetzt gar nicht so schlecht.
Nee, so schlecht. Es hat ja funktioniert. Ja. Aber erzähl
eben, mal. Es hat funktioniert. Also, genau, so die Entlassung ist ein ganz wichtiges Thema tatsächlich. Das war ja also bei mir auch so, ne, mit einfach allein, dass man abends mal rausgehen kann, ohne schlechtes Gewissen oder sowas. Genau, also es grundsätzlich hängt das sehr davon ab, also es gibt verschiedene Varianten, wie man es machen kann. Es hängt natürlich auch davon ab, wie einfach so die Grundvoraussetzungen sind. Ne, bei dir zum Beispiel, du hast schon mal gestillt vorher, das heißt, dann hast du eine bessere Chance, dass es überhaupt funktioniert und vor allem, dass es ohne Medikamente funktioniert, als jetzt zum Beispiel jemand, eine Person, die noch nie vorher gestillt hat. Das heißt, das ist so ein bisschen auch davon abhängig, welchen Weg man nachher geht. Und noch von ein paar anderen Faktoren, einfach auch ne, gesundheitliche Faktoren. Wie offen ist man für welche Medikamente? Was nimmt man eh schon an Medikamenten? Was hat man für Grunderkrankungen und so weiter? Die Variante, die ich ja so grob rausgehört habe, was du, glaube ich, auch damals ungefähr gemacht hast, ist einfach im Endeffekt eine Bruststimulation. Also man kann tatsächlich die Brust einfach nur manuell so stimulieren, dass sie Milch produziert. Das klappt natürlich besonders gut, wenn man schon mal gestillt hat und die Brust schon mal weiß, wie es funktioniert. Theoretisch... Genau, erinnert sich gut. Rein theoretisch kann es oder ne, ist es aber auch möglich, genauso auch bei einer Brust, die noch nie gestillt hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht ganz so hoch, dass es so gut funktioniert, dass man Vollmilch hat. Mhm. Also eine volle Milch.
Das klang gerade Vollmilch.
Vollmilch ist das immer, richtig schön fett. Ja, genau. Nein, genau. Aber dass man einfach genug Milch hat, um das Kind voll zu stillen, das war der Gedanke.
Ich habe den schon voll verstanden. Voll.
Genau, aber es ist, also das heißt, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was möchte man denn machen? Möchte man einfach nur stillen, um zum Beispiel ein, zweimal am Tag, wenn jetzt ne, die Partnerin oder die leibliche Mutter gerade auf in der Dusche ist oder abends mal zum Rückbildungskurs oder zum Yoga möchte oder weil man selber einfach mal kuscheln und auch stillen möchte, ne, um die Bindung zu fördern, dann kann das vollkommen ausreichen. Mhm. Wenn man vorher noch nie gestillt hat, denke ich, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man damit komplett so viel Milch hat, dass man ein Kind voll stillen kann. Und das wäre, ich kann ja mal grob erklären, wie es aussehen würde. Du kannst ja auch mal erzählen, wie du es gemacht hast. Es ist so, dass man letztendlich die Brust auf eine bestimmte Art und Weise einfach stimuliert und massiert. Das ist so grob, man geht quasi mit, ich wollte es gerade direkt zeigen, bringt nichts im Podcast.
Ja, zeig mal, ich kann das ja dann ins Verbale übersetzen. Also Isabel macht jetzt so mit ihrer Hand so eine Halbmondform. Also auch so,
genau.
Sah jetzt auch ein bisschen so, sexy aus.
So ein C-Griff tatsächlich.
So ein C, okay,
genau,
ein C.
Tada. Okay, tada, meine Hand. Genau, also ne, so ein C-Griff nimmt man das. Also man geht tatsächlich so von der Brustwarze entfernt, so 2,5 bis 5 Zentimeter in beide Richtungen, oben und unten. Und macht so eine Mischung aus zum, genau, einmal so, ne, drumherum greifen, zur Wirbelsäule drücken und zusammendrücken. Das ist also so ein bisschen.
Ich mache das gerade, liebe HörerInnen, ihr seht das nicht. Ich mache das gerade.
Versuch das gerade, genau. Also es ist im Endeffekt so ein bisschen auch, wie man es nachher auch machen würde, wenn man zum Beispiel ausstreicht. Also das ist auch Ausstreichen, ist nicht ein Streicheln, sondern man ist so eine Mischung aus, ne, zusammendrücken und nach hinten halt eben so einen Druck drauf geben und nach vorne ausstreichen. Vor allem halt vom Vorhof oder halt kurz dahinter, weil da sind einfach diese, es ist sehr umstritten. Es ist, manchmal gibt es Milchseen, manchmal nicht. Die Wissenschaft ist sich da nicht so einig, aber da sind auf jeden Fall anscheinend, ne, kann man von dort aus die Milchgänge ganz gut ausdrücken und eben auch dementsprechend stimulieren.
Entschuldigung, Milchseen? Ja.
Das habe ich. Okay, das Wort können wir gleich rausnehmen.
Aber das kenne ich nicht.
Das kennst du nicht. Es gibt teilweise in manchen Fachliteraturen, dass du das Brustdrüsengewebe hast und kurz da, wo der Vorhof quasi ist, sind so größere Ansammlungen von der Milch. Das ist aber tatsächlich, also vor ein paar Jahren kam, es gibt sie doch nicht, dann kam, es gibt sie doch. Also irgendwie scheint man sich da nicht so einig zu sein. Und die Idee ist, wenn es die gibt, dass man auf diese Stelle draufdrückt, weil das halt eben so diese Ansammlungen sind und dann drückst du die Milch raus. Und so kannst du eben auch stimulieren. Also letztendlich ist es so, dass es, also Stillen ist ja ein total hormoneller Prozess, logischerweise, was sonst. und wenn du halt eben diesen Bereich von der Brustwarze und diesem Vorhof und das, ne, dem Bereich da drumherum und diesen, wenn es Milchseen sind oder halt eben den Milchgängen da, je nachdem, was man die letzten Jahre noch so rausfindet, das stimuliert, gehen gewisse Prozesse in Gang. Das Hauptding ist, dass das Prolaktin ausgeschüttet wird. Und Prolaktin ist das Milchbildungshormon. Also, ne, das ist quasi das, was wir brauchen, um überhaupt Milch zu produzieren. Sind noch ein paar andere Hormone, vor allem das Oxytocin. Das ist immer so, dass unser Liebes- und Sexhormon, das ist aber auch das Hormon, was halt eben bei der Milchproduktion oder bei Milch, beim Stillen halt eben auch, ne, ausgeschüttet wird, um die Brustmuskulatur zusammenzuziehen. Interessanterweise auch das gleiche Hormon, was unsere Venen auslöst. Hängt alles zusammen.
Verrückter genau. Körper.
Total, ja. genau, das heißt, es werden einfach Hormone ausgeschüttet, allein durch diese Stimulation von der Brustwarze und diesem Vorhof. Und so kann man das machen. Und das ist halt einfach, man sollte es also mindestens mal 6 Wochen, 8 Wochen vor ET, würde ich sagen. ET ist der errechnete Termin, also ungefähr ganz grober Geburtstermin, aber vielleicht nicht alle anderen.
Hast du recht, ja.
Genau. Und also so, ich sage mal so, laut Empfehlung ist es ab 6 Monate vorher sogar schon anzufangen. Aber ich würde sagen, das hängt auch sehr davon ab, tatsächlich, wie man, ne, ob man voll stillen möchte, also sprich alleine stillen möchte oder halt eben, ob man sagt, ne, so wie du es beschrieben hast, so, ne, als Snack zwischendurch, als Bindungseinheit, als Kuschelzeit quasi. Genau. Man kann es tatsächlich auch noch verbinden zwischen den Schulterblättern. Es sind so ein paar gewisse Reflexpunkte, die die Milchbildung fördern. Also das macht man zum Beispiel auch, wenn ich, ne, eine Frau oder eine Mutter habe, die Probleme mit dem Stillen hat, wo die Milchbildung nicht gut in Gang kommt, dann kann man hinten massieren, so rechts und links von der Wirbelsäule zwischen Halswirbelsäule und Schulterblattspitzen, den Bereich.
Okay. Da komme ich jetzt dort aber quasi nicht selber so runter, dran, ne?
Nee,
bin ich zu ungelenk.
Darf jemand anderes für einen machen.
Okay.
Genau, ne, dass man da zum Beispiel die Bereiche massiert, also wirklich so entlang der Wirbelsäule entlang oder halt auch tatsächlich Wärme drauf tut. Also während man stillt und Probleme da zum Beispiel hat, kann man das auch machen. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber genau, das sind so ein gewisser Reflexpunkt, das kann man auch dazu nehmen. Das ist so grob die Technik. Weißt du, wie hast du es denn gemacht?
Ja, doch einiges kam mir, also hier dein C-Griff, das C, was du mit der Hand geformt hast, das kam mir jetzt sehr bekannt vor. Ich habe darüber hinaus noch andere Druck- und Massagetechniken
quasi
gemacht. Also ich hatte das halt irgendwo im Internet gefunden und das meiste, was ich gemacht habe, kam mir sehr bekannt vor von diesem Ausstreichen. Also wenn man so einen Milchstau hat, dann, also bei mir hat es ganz gut funktioniert, dass ich dann auch so kleine kreisende Bewegungen um den Vorhof herum gemacht habe, da wo es dann eben so verhärtet war. Und jetzt war natürlich noch nichts verhärtet, aber das hat auch dazu geführt, dass halt alles irgendwie stimuliert wurde. Und ich habe das so, wenn ich mich recht erinnere, 2-3 Mal am Tag gemacht. Und diese 6 Wochen, die waren es bei mir auch. Also ich habe 6 Wochen vor dem Termin angefangen. Und schon kurz vor dem Termin kam das erste Mal Milch. Und dann war es so, yay, ja, cool. So morgens im Badezimmer. Ne? Also dann kamen da die ersten Tropfen, Spritzer, was auch immer raus und also das passte vom Timing her dann super und ich habe mich damit super wohl gefühlt, also ich hatte vorher auch über die Einnahme von Medikamenten ein bisschen was gelesen und war da aber skeptisch, weil meine Frau ja auch vorhatte zu stillen, ne? Und ich wollte es gerne ausprobieren, ich habe mir gewünscht, dass das gut funktioniert, wollte jetzt aber nicht auf Biegen und Brechen auf jeden Fall unseren Sohn stillen, ne? Und ich war sehr überrascht, wie gut das geklappt hat mit der Milchproduktion. Und also ich feiere unseren Körper, also nicht, das ist mein Körper hier, aber unser aller Körper feiere ich ja, krass ab, was der alles so drauf hat. Ne? Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, Mann, Körper, toll, was du alles kannst. Ne? Also das fand ich wirklich sehr faszinierend, weil es echt so einfach auch ging. Ja, wenn es nicht so gut läuft, was kannst du uns denn zu Medikamenten erzählen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was muss man beachten?
Genau, also es gibt, also so der erste Schritt wäre quasi, was rein Pflanzliches zu nehmen. Es ist vor allem Boxhornkleesamen tatsächlich. Die gibt es in so, also gibt es wirklich als Kapseln oder als Tabletten. Ne? Das kann man dann je nach Packungsbeilage quasi nehmen. Sollte irgendwie auf 3-mal am Tag 400 Milligramm oder irgendwie sowas in die Richtung kommen. Das ist immer so, je nachdem, was für eine Packung da hat, ist das halt unterschiedlich dosiert, logischerweise.
Und das kriegst du in der Apotheke ganz normal, oder?
In der Apotheke, ja.
Ja, cool.
Nee, das kriegst du tatsächlich auch so, genau. Es gibt ja so ganz viele Sachen, die noch so ein bisschen milchbildungsfördernd sind oder was man immer so sagt, ne? So Fenchel-Anis-Kümmeltee zu trinken oder Malzbier zu trinken oder sonst irgendwas. Das ist alles im Endeffekt auch der Hintergrund ist, wenn man Milch produzieren möchte, dann sollte der Körper gut genährt sein. Das heißt grundsätzlich, egal wie man es macht, man sollte genug trinken und genug essen, damit der Körper überhaupt die Milch produziert. Das ist so der Hintergrund.
Ja.
Ja, geläuft. Genau, aber das ist einfach so das, was ich immer, das sollte man schon im Hinterkopf haben, dass man einfach dran denkt, ne, Milch zu produzieren, da muss ja auch ganz viel Flüssigkeit reingehen, man soll einfach genug trinken, gut essen, damit der Körper überhaupt Lust hat, davon was abzugeben. Ne, so kann man sich das ein bisschen vorstellen.
Und ist das der Grund, warum Malzbier manchmal so als Tipp?
Genau,
also einfach
Flüssigkeit und viele Kalorien.
Ja,
okay. Das Malzbier an sich ist da eigentlich, macht da jetzt nicht den, ne, du kannst genauso auch, also es geht um gute, viele Kalorien und halt eben um einfach viel Flüssigkeit.
Ich liebe Malzbier total. Ich habe da aber eine ganz schlimme Erinnerung dran, als ich ein Kind war. Da muss ich so 7 gewesen, so Grundschulalter irgendwie. Da war ich so ein kleines bisschen dick, nur so ein bisschen, ne, nicht so richtig. Und ich weiß noch, dass meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, nee, Madita, also Malzbier jetzt aber nicht. Und ich mochte das so gerne und dann durfte ich das nicht trinken. Echt voll das Kindheitstrauma. Jetzt trinke ich es aber wieder.
Sehr gut.
Also ich muss
genau, stillen kann man es auch machen.
Entschuldige, meine Katze will hier die Aufnahme stören. Tschüss, Katze. Schöne Grüße an die Kinder. So, entschuldige, jetzt habe ich dich beim Medikamentenreferat unterbrochen. Also
genau.
Pflanzlich kann man auf
jeden Fall. Also das wäre so das Pflanzliche, genau. Und jetzt, wenn es jetzt, also ich sag mal so, wenn man zum Beispiel noch nie gestillt hat oder wenn man eine männlich gelesene Brust hat oder wenn man einfach sagt, man möchte definitiv vollstillen, zum Beispiel, weil es ein adoptiertes Kind ist, ne, wo gar kein leiblicher Elternteil da ist oder weil halt eben die leibliche Mutter oder das leibliche Elternteil einfach nicht stillen möchte oder wie auch immer, dann ist es schon eine Empfehlung, tatsächlich mit einem Medikament zu arbeiten. Jetzt kommt das große Aber. Das Problem ist, das Medikament, das heißt Domperidon und es ist nicht dafür gedacht. Das heißt, es ist von Anfang an schon mal ein Off-Label-Use. Also Off-Label-Use heißt immer, ich benutze quasi die Nebenwirkung eines Medikamentes und nutze diese aus. Also ne, das heißt, das Medikament ist eigentlich für Magen und ne, so Verdauungsbeschwerden und sowas. Und eine Nebenwirkung ist es eben, dass das Prolaktin, das Milchbildungshormon, dass es das steigert. Das heißt, wir nutzen quasi die Nebenwirkung aus. Mhm. Der Nachteil davon ist aber, Off-Label-Use heißt, ich verantworte das selber. Das heißt, man kann das quasi, ne, man muss es auch verschreiben, also verschrieben bekommen vom Arzt, aber der hat im Endeffekt, lässt er dich unterschreiben, dass du selber die volle Verantwortung dafür übernimmst, dass du dieses Medikament einnimmst.
Ah, okay. Entschuldige, ich gehe dann zu meinem Hausarzt, meiner Hausärztin, erkläre die Situation und bekomme das dann verschrieben und muss aber nochmal bestätigen, dass ich mir bewusst bin, dass ich das jetzt einnehme.
Genau, dass keine Nebenwirkung oder ne, Probleme quasi die Ärztin oder der Arzt nicht haften kann. Das ist so ein bisschen das Ding bei Off-Label-Use quasi.
Ist das eine gängige Praxis? Also das habe ich noch nie gehört. Also ich kenne, also mein Hausarzt wüsste ich jetzt nicht, ob ich bei ihm da so ankommen könnte, aber...
Tatsächlich ist eine von diesen Einleitungen, Zytotec, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, das war auch in den Medien. Das ist so eine Tablette, die für die Einleitung benutzt wurde, jahrelang. Die war immer Off-Label-Use. Das hat dann so die gebärende Person so gerade mal bei Geburt gerade mal unterschrieben, ohne Ahnung, was es ist.
Ach, also vielleicht habe ich das unterschrieben. Das kann sein, dass ich das unterschrieben habe.
Hast du so eine Tablette bekommen, dann ja. Genau, hast du Off-Label-Use schon
ja, dann kann erfahren. Ich das. Kein Problem.
Genau, ich meine, letztendlich ist es so, das Medikament ist dafür nicht zugelassen. In dem Fall jetzt zum Beispiel, wer macht schon angelegte Studien zum Thema Stillen von einem nicht leiblichen Kind? Mhm. Mal ganz im Ernst, wer gibt dafür Geld aus? Also ne, das ist immer so ein bisschen der Hintergrund auch bei solchen Sachen, natürlich. Aber man muss sich aber trotzdem Bewusstsein und das dementsprechend auch, finde ich, dass man sich da einfach nochmal... Also natürlich immer bei Medikamenten, aber gerade irgendwie bei sowas einfach nochmal gut beliest und einfach selber darüber Bescheid weiß, was ist das für ein Medikament. wie wichtig ist es für mich? Deswegen auch so dieses Thema, möchte ich unbedingt vollstillen, zum Beispiel, weil das Kind wirklich adoptiert ist von anderen, ne, ganz fremden Eltern und dementsprechend keiner von uns stillen kann. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt, ne, die Person bin, die halt eben in Elternzeit ist und die leibliche Elternteil eben nicht, dann macht es natürlich auch Sinn, dass, ne, dass man vollstillt. Das heißt, das muss man so ein bisschen für sich abwägen. Genau, und dann muss man es auf jeden Fall mit dem Arzt absprechen, logisch allein schon wegen der Verschreibung. Und das andere ist aber auch, dass es aufs Herz gehen kann. Das heißt, Personen, die Herzprobleme haben, denen würde ich es nicht empfehlen, weil einfach die Nebenwirkungen sein können, dass man halt Herzrhythmusstörungen davon bekommt. Mhm. Und es ist sogar so, dass es gibt, das kann ich dir auch, ne, auch verlinken, so ein wissenschaftlich, also ein so ein Paper wirklich zu dieser induzierten Laktation nennt man das übrigens, also eine,
habe ich in meinen eine provozierte, stehen,
ja. Genau, provozierte Milchförderung. Genau, da gibt es so ein wissenschaftliches Paper zu und da steht auch, stehen die Nebenwirkungen eben auch drin. Und das Ding ist auch, dass die Dosierung, die empfohlen ist, um das wirklich effektiv zu nutzen für die Milchbildung, ist höher als die eigentliche Höchstdosis von diesem Medikament. Ah, okay. Also es ist quasi der zweite Punkt, was man gut mit dem Arzt abklären muss und absprechen muss. Seine Gesundheit, seine Anamnese, auch so die Familienanamnese, das heißt immer so, ne, meine Geschwister, Eltern, Großeltern, gibt es da irgendwelche Herzerkrankungen? Mhm. Es sind noch so ein paar andere Krankheiten dabei, das, ne, steht da alles drin, aber das Hauptding ist vor allem wirklich das mit dem Herzen. Und dann muss man es einfach gut für sich abklären. Mhm. Wenn das alles gesundheitlich für einen machbar ist und man sagt, man möchte das machen, dann ist das ein Medikament, was wirklich wohl eine sehr, sehr gute Wirkung hat. Und das, ich kann ja einfach mal erklären, wie man das dann machen würde, quasi. Mhm,
bitte,
ne?
Ja.
Man fängt auch, in der Regel sollte man auch so ungefähr 6 Monate vor dem errechneten Termin damit anfangen, dass man das Medikament nimmt. Und am Anfang nimmt man das 3-mal am Tag plus, nee, ich lüge gerade, 4-mal am Tag, Entschuldigung, 4-mal am Tag 10 Milligramm plus unter Umständen tatsächlich noch die Antibabypille dazu. Das hat den Grund, nicht damit die nicht leiblich, weil man nicht bloß nicht schwanger wird, sondern das hat einfach den Grund, dass die Antibabypille den Zyklus ja einfach komplett lahmlegt. Also, ne, man hat ja gar keinen Zyklus mehr quasi mit der Pille. Und das ja so ganz, also grob gesagt, gaukelt das ja so ein bisschen Schwangerschaft vor und es stoppt letztendlich vor allem die Milchbildung. Weil wenn du sonst das Medikament, ne, 6 Monate vor Geburt anfängst, kann es sein, dass du irgendwann schon Milch produzierst. Mhm. Das ist jetzt im Endeffekt nicht schlimm, es kann nur super nervig sein, weil wenn du dann Milch produzierst, musst du ja auch rausbekommen. Ne? Also du kannst ja nicht einfach drin lassen und nichts tun, sondern musst du ja dann rauspumpen. Dann musst du, ne, Monate vorher schon damit beschäftigt, dass du irgendwie keinen Milchstau hast. Okay. Deswegen ist das so ein bisschen die Empfehlung. Ich kenne ein paar, die haben das nicht gemacht, weil sie es einfach nicht wollte. Die hat auch sogar erst 8 Wochen vor dem errechneten Termin angefangen, das Domperidon zu nehmen. Es hat trotzdem funktioniert. Mhm. Sie hat dann irgendwann Milch gehabt und hat es einfach abgepumpt und eingefroren. Funktioniert auch.
Ja.
Aber so von dem, genau, die Empfehlung ist es, 6 Monate vorher anzufangen und dafür aber die Pille mitzunehmen, damit man eben nicht schon anfängt, Milch zu produzieren in der Zeit.
Gut, aber das ist natürlich was, was man dem Körper dann auch zumuten muss,
genau.
Will, was man sich eben gut überlegen muss. Aber jetzt, wo du das gerade mit dem Abpumpen sagst, das habe ich auch gemacht. Also ich habe zuerst irgendwie ein paar Wochen so massiert und dieses Ausstreichen gemacht und so. Und ich hatte ja noch meine Milchpumpe von der letzten Stillzeit und dann habe ich auch angefangen zu pumpen. So, also einfach, um alles noch
genau,
so
ist,
anzukurbeln.
Ja. Das ist auch tatsächlich, egal bei welcher Methode, das Pumpen kommt irgendwann immer. Das ist tatsächlich so, diese 6 Wochen vor, vor Geburt, vor errechneten Termin, das ist ja ganz grob, aber trotzdem ungefähr 6 Wochen davor ist eigentlich immer die Empfehlung anzufangen zu pumpen. Also auch mit der Massage, ne, mit dieser Massagetechnik, irgendwann musst du auch zusätzlich pumpen. Ansonsten ist das meistens nicht effektiv genug, wenn du voll stillen möchtest. Ne, bei dir war es ja zum Beispiel so, du hast ja nicht voll gestillt, dementsprechend hat das ja auch gereicht, so ein bisschen wie so ein Snack zu haben.
Genau.
Ansonsten hättest du richtig regelmäßig pumpen müssen. Ja. Das ist mit dem Medikament tatsächlich das Gleiche. Also man hört dann 6 Wochen vor diesem errechneten Termin, hört man dann auf mit der Pille, damit die Milchbildung dann wirklich auch in Gang kommt. Und dann fängt man an zu pumpen. Und das wirklich nach, also man nennt das immer nach Schema. Das heißt, man fängt an, alle 3 Stunden zu pumpen. Am besten holt man sich wirklich eine elektrische Pumpe. Es gibt so Doppelpumpen, damit man da nicht stundenlang irgendwie sitzt mit so einer Handpumpe. Mhm. Und die haben auch so Programme, die ablaufen. Es gibt so Intervallpumpen, das ahmt quasi wirklich das Trinken des Kindes nach. Also es ist am Anfang trinken die immer mit so kürzeren Zügen und irgendwann werden das längere Züge. Und die macht genau das. Also die ahmt wirklich, ne, so exakt das genau nach. Und ich würde es dann immer so empfehlen, man sollte schon mindestens 6-mal am Tag irgendwie pumpen, nachts vielleicht 1-mal. Ich würde nicht die ganze Nacht über alle 3 Stunden aufstehen, solange das Kind nicht da ist.
Nee, würde ich auch nicht. Nee, die Kraft braucht
aber
man später noch.
Die braucht man später, genau. Aber wenn man sagt, man will auf jeden Fall voll stillen, dann muss man schon gucken, dass man auf mindestens 6 bis 8 Pumpmahlzeiten am Tag quasi kommt, damit man dann auch Vollmilch hat, um das Kind dann zu ernähren tatsächlich.
Mhm. Genau. Ja. Gut, also man muss schon eine ganze Weile vor dem ET sich drauf einstellen und sich vorbereiten, damit es dann auch funktioniert. Aber wenn man das möchte, ist das alles machbar. Klar, die Sache mit dem Medikament muss man sich super gut überlegen. Aber also ich kann echt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich war überrascht, wie einfach es dann ging, aber ich hatte ja keine Vollmilch, wie du gerade so schön gesagt hast. Aber wollte ich ja auch nicht. Ne? Ich wollte ja nur die Snackbar sein, sozusagen. Man kann es ja auch so machen, wie du und deine Ex-Partnerin es gemacht habt. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer
luxuriöser.
Gewesen.
Luxuriöser.
Deutlich luxuriöser. Also ich würde fast sagen, da bin ich neidisch drauf, aber nee, dann doch nicht. Denn ihr wart parallel schwanger, also ihr habt eine sogenannte Tandem-Schwangerschaft gehabt und von daher habt ihr beide selbstverständlich ganz natürlich Milch produziert. Wie war das denn dann so in eurem Alltag, wenn ihr beide die Babys stillen konntet und es auch getan habt?
Genau, wir haben es einfach so ein bisschen nach Bedarf gemacht. Also ich würde sagen, so grob hat jede Mama das andere Kind 1 bis 2 Mal am Tag gestillt. Und dann war das halt meistens so ein, ne, gerade duschen oder ist gerade aus dem Haus oder fängt gerade an zu essen und denkst, oh nee, komm, jetzt mach du mal gerade, wenn das Kind wach geworden ist. Das heißt, wir haben schon geguckt, dass primär die leibliche Mutter das leibliche Kind stillt, was jetzt nicht an dem leiblich zu tun hat, sondern vielmehr daran, dass man schon aufpassen muss, dass nicht, ne, die eine Mama irgendwie am einen Tag die Hälfte des Tages gar nicht stillt und die andere ganz, ganz viel und haben nachher beide einen Milchstau. Die eine, weil es in dem Tag nicht entleert wurde, die andere am nächsten Tag, weil der Körper denkt, jo, ich muss viel produzieren. Also man kann den Körper damit so ein bisschen durcheinander bringen. Deswegen haben wir das wirklich so gemacht, dass es einfach so, ne, 1-2 Mal am Tag war und dann halt auch relativ ausgeglichen, mal so, mal so. Und damit hat das ganz gut funktioniert. Genau, und dementsprechend ist es auch was man auf jeden Fall also im Hinterkopf halten sollte, dieses Thema so, ne, Milchstau zum Beispiel provozieren. Also Milchstau heißt, die Brust ist an irgendeiner Stelle oder komplett, aber meistens ist es so, irgendwie an einer Stelle ist sie nicht entleert worden. Und dann kann das sich anstauen und nach einer Zeit auch entzünden und das tut weh und das ist einfach unschön.
Das tut scheiße Deswegen, weh.
Das tut scheiße weh, genau. Man kann auch Schüttelfrost und Fieber davon kriegen und so selber, nee, muss einfach nicht sein. Genau, und dementsprechend würde ich halt gucken, dass wenn man jetzt volle Milch hat, also ne, für ein vollgestilltes Kind Milch hat, kann es natürlich nicht sein, dass jetzt auf einmal plötzlich ein anderes Elternteil die Hälfte des Tages das Kind stillt. Sonst hat diejenige mit, ne, kompletter, mit vollen Brüsten quasi echt ein Problem.
Ja.
Das heißt, das muss man einfach vorher genau überlegen, wie werden wir danach stillen, wie man das dann auch macht. Tatsächlich, also sage ich, ne, wir wollen beide halb stillen zum Beispiel, sind beide in Elternzeit, dann würde ich es auch genauso von Anfang an quasi anfangen. Und bei uns war es halt eben nur so dieser, bisschen wie bei dir, ne, so der Snack am Tag oder halt eben einfach, weil es einfach praktisch war und dann hat sich das so ganz gut ergeben.
Ja, sehr luxuriös, auf jeden Fall. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast mit leiblichen Kind stillen oder nicht stillen, ich erinnere mich an eine Situation im Krankenhaus nach der Geburt unseres Sohnes. Ich weiß, es war der 1. oder 2. Tag nach der Geburt. Da kam eine Krankenschwester ins Zimmer und ich stillte ihn gerade so. Ne? Also die Frau kannte uns nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie mich als Partnerin der Gebärenden da irgendwie eingestuft hat. Keine Ahnung. Sie wusste auch nicht, wie häufig ich stille und hat also gar nichts dazu gefragt, ist aber völlig ausgeflippt, als sie mich da mit dem Neugeborenen gesehen hat und also wollte ihn mir da am liebsten auch von der Brust reißen. Und sagte, dass es ganz, ganz wichtig sei, dass die leibliche Mutter in der ersten Zeit mit der Vormilch das Kind stillt. Ist das so? Muss das ausschließlich so sein? Oder kann man da auch schon anfangen, das nicht leibliche Kind anzulegen?
Jein ist gut, ne? Also es ist so, die Vormilch, also dieses, das heißt Kolostrum, ne, quasi auf Fachsprache, das ist die Milch, die man schon am Ende der Schwangerschaft oder halt vor allem in den ersten Tagen hat. Die ist viel kalorienreicher und viel nährstoffreicher und da sind viel mehr Antikörper drin. Das heißt, die ist quasi dazu gedacht, dass das Kind am Anfang kann das meistens noch nicht so viel trinken. Der Magen ist nur so, ne, 5 bis 7 Milliliter groß, da passt nicht so viel rein. Und deswegen hat der Körper sich gedacht, gut, dann mache ich eine super tolle, konzentrierte Milch, damit das Kind ganz viel abbekommt. Und deswegen ist es idealer, wenn das Kind diese Milch bekommt. Aber wenn die Mutter zum Beispiel... Also die andere Art von Tandemstillen ist ja, ich habe ein älteres Kind, das noch gestillt wird und still dann weiter. Dann zum Beispiel ist das auch nicht der Fall. Oder wenn ich das Kind mit Flasche ernähre, kriegt das von Anfang an auch dieselbe Milch. Das heißt, also so ein Drama ist es nicht.
Ja.
Und vor allem, wenn du jetzt, ne, wie du sagst, du warst ja dann einmal da und hast einmal dann irgendwie, ne, das Kind gestillt, dann hast du ja nicht dem Kind das komplette Kolostrum verweigert.
Absolut
das hat ja trotzdem
nicht.
Kolostrum bei deiner Partnerin bekommen. Ne? Dementsprechend ist das so ein Jein. Also klar, ich würde schon gucken, dass wenn der leibliche Elternteil das Kind auf jeden Fall aufstellen will, dass es dieses Kolostrum bekommt. Mhm. Und sogar wenn nicht, ob man sagt, ne, man streicht es wenigstens am ersten Mal aus. Das ist wie so eine, wir nennen es aber so wie so eine kleine Erstimpfung, so ein Booster quasi. Mhm. Aber trotzdem kann man da ein, zwei Mal am Tag auch das andere Elternteil stillen und da halt eben dann ne, die andere Milch geben.
Ja,
das denke ich, sollte gesundheitlich eigentlich das Thema sein. Ja,
ja, also es war eine verrückte Szene, aber ja, also ich hatte mich dann danach auch nochmal, oder ich hatte mich auch schon vorher darüber informiert und fühlte mich eigentlich ziemlich gut damit, da jetzt einmal am Tag oder zweimal am Tag das ihn anzulegen.
Kein Problem.
Und, gut, hast du mich jetzt nochmal beruhigt?
Nein. Gerade noch so. Ja, Kind ist schon groß, aber hey.
Kind ist schon groß und vital, aber seit 5 Jahren denke ich darüber nach. 5,5 Jahre. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Nein. Jetzt aus deiner beruflichen Erfahrung als Hebamme, kommen häufig Paare oder auch Einzelpersonen zu dir und sprechen mit dir über übers Co-Stillen über Stillen ohne Schwangerschaft oder wie ist so die Nachfrage so in der Realität?
Nö, also tatsächlich ist es eher so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eben lesbisches Elternpaar habe oder so, dass ich die darauf anspreche, die meisten haben da noch gar nicht drüber nachgedacht und wissen das gar nicht. Also es ist wirklich so, ne, von selber da mit dem Thema kommen, passiert tatsächlich ziemlich selten, weil es einfach gar nicht so bekannt ist, ne, und so irgendwie im Kopf drin ist, dass es einfach möglich ist. Also genau auch bei Adoptiveltern, die halt, also ne, jetzt ein heterosexuelles Adoptivelternpaar zum Beispiel, die kommen da auch oft überhaupt nicht auf die Idee, dass es möglich ist. Mhm. Also es ist eher so, dass ich die dann, wenn ich die erwische, dann direkt mal sage, na, schon mal drüber nachgedacht.
Wenn ich die erwische. Schön. Ja, aber bei mir war es auch so, ich bin da ganz zufällig auch irgendwo im Internet, auf Social Media, ich weiß es schon gar nicht mehr, bin ich drüber gestolpert und dachte, das ist ja genial. Also ich, ne, und da wollte ich das dann sofort. Aber es ist einfach nicht so sehr verbreitet. Ja, aber ändern wir ja heute, ne? Also ich meine, dieser Podcast hier, absolut, genau.
Sprengt ganz Deutschland.
Also mindestens gleich im Anschluss nehmen wir das ja nochmal auf Englisch auf, das Ganze, was wir jetzt hier gemacht haben.
Oh ja.
Haben, ne? Was heißt denn Vollmilch auf Englisch? Weißt du es, Isabel?
Nein. Oh Gott.
Nein, das machen wir alles mit Google Translator.
Genau.
Das funktioniert.
Klingt bestimmt sehr witzig.
Ich habe letztens meinen Nachnamen da eingegeben. Das war auch ein lustiges Ergebnis. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. War nicht das, was ich erwartet habe. War irgendwas anderes.
Dachtest, ja.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie ich die Milch in meine Brüste reinkriege. Und ich massiere gleich noch mal ein bisschen weiter. Es fühlt sich auch wirklich gut an, muss ich ja sagen. Also mir hat das echt Spaß gemacht. Wenn das Baby jetzt geboren ist und ich anfangen möchte, das Kind zu stillen, muss ich da als nicht leibliche Mama auf irgendwas besonders achten?
Fängt wieder davon ab, wie viel man stillen möchte. Also wenn man dann der Teil ist, der komplett stillt, dann muss man halt echt viel anlegen. Im Endeffekt die leibliche Mama auch, irgendwie ne, 10 bis 12 Mal am Tag in 24 Stunden, also ne, ein Tag. Mhm. Wenn das Kind am Anfang ein bisschen schläfrig ist, würde ich zusätzlich noch abpumpen tatsächlich weiterhin. Also es gibt manchmal Kinder, die verschlafen die ersten 24 Stunden gefühlt. Und dann würde ich gucken, dass man weiterhin diesen 3-Stunden-Rhythmus irgendwie einhält, damit das nicht ne, dann direkt wieder weniger wird. Und was wichtig ist, egal wie und wer und wann man stillt, ist immer das Richtige. Man nennt es immer andocken. Also wie das Kind an der Brust trinkt. Andocken, genau. Die Docking Station. Genau. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn das Kind quasi nur vorne an der Brustwarze dran trinkt, dann passiert da gar nicht so wahnsinnig viel. Also die trinken gar nicht an der Brustwarze, sondern das Kind trinkt an der Brust. Also es muss viel mehr von der Brust im Mund nehmen. Das sollte asymmetrisch sein. Also es sollte immer von das Kind in der Brust die Nase weg, allein damit es atmen kann, aber auch, dass die Brustwarze besser entleert wird und dieser Vorhof, das, was wir am Anfang mit der Massage auch gemacht haben, der Vorhof entleert wird. Genau, und es gibt da tatsächlich echt schöne, gute Videos von, also Global Health Media heißt das. Das ist so eine Webseite, da gibt es auf sämtlichen Sprachen so Stillvideos und da gibt es auch Videos dazu, wie docke ich mein Kind an? Also irgendwie, weiß nicht genau, wie der Titel ist. Und da kann man das wirklich mal sehen, weil das ist tatsächlich für die Milchbildung immer super wichtig. Und vor allem sehr schonend für die Brustwarzen, dass sie nicht wehtun. Und da würde ich wirklich, egal wer stillt, immer von Anfang an drauf achten. Weil das ist, wenn das Kind nur an der Brustwarze rumnuckelt, also erstens tut irgendwann einfach höllisch weh. Mhm. Und dann kann die Milchbildung nicht gut in Gang kommen oder halt eben aufrechterhalten werden.
Mhm. Okay, gut. Ja, ist nochmal ein guter Hinweis, denn das ist was, was man auch echt ein bisschen lernen muss. Also das, mir war das am Anfang nicht so ganz klar, wie weit so eine Brust in ein Babymund hineinpasst. Also das ist dann ja auch irgendwie schnell, schnell erlernt, aber ich wusste es einfach nicht so. Ne? Das,
genau,
ja. Genau, ja.
Genau. Und dann muss man einfach darauf achten, was mir noch ein, also hier gerade noch einfällt, grundsätzlich, wenn man sagt, man möchte zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel stillen, du meinst ja am Anfang, ne, so diese Entlastung, weil Stillen auch anstrengend sein kann, ich würde versuchen trotzdem, das ist so verlockend, dass dann, wenn jetzt zum Beispiel die nicht leibliche Mama schon super schön, gut, viel Milch hat, ist das sehr verlockend zu sagen, ach komm, jetzt still du doch gerade, das klappt jetzt gerade besser. Mhm. Und ne, dann tut es auch nicht so weh oder dann ist einfach ne, mehr drin im Kind. Das Kind ist ruhiger und trinkt nicht jede Stunde. Würde ich in den ersten 2-3 Wochen echt vorsichtig mit sein, weil die Milchbildung ist einfach super stress- und interventionsanfällig. Also wenn man in den ersten Wochen, es ist ne, sonst jetzt in einem heteronormativen Umfeld immer dieses Zufüttern, also das Kind wird in der Klinik direkt schon mal zugefüttert mit Flasche, kann es passieren, es trinkt an der Brust irgendwann nicht mehr oder halt die Brust produziert nicht genug Milch. Das heißt, wenn jetzt die leibliche Mama eigentlich voll stillen sollte, weil sie zum Beispiel in Elternzeit ist oder das einfach machen möchte, dann würde ich so die ersten 2-3 Wochen mich zurückhalten und einfach wirklich 1-2 Mal am Tag, vielleicht maximal 3 Mal am Tag das Kind stillen, damit dieser Prozess einmal richtig in Gang kommen kann. Auch wenn es verlockend sein kann, es anders zu tun tatsächlich.
Ja, du hast ja gerade schon in einem Nebensatz erwähnt, natürlich können auch männlich gelesene Brüste Milch produzieren. Was heißt natürlich? Also wir zwar wissen das, viele Menschen wissen das nicht. Ne? Wie ist das denn mit Trans-Elternteilen, wenn eine Trans-Mama ihren Milchfluss ankurbeln möchte? Mhm. Gibt es da was anderes zu beachten?
Es gibt noch mehr Medikamente, die dazu genommen werden können. Also im Endeffekt ist das, ich glaube, mit nur mal, also es ist ein Glauben, ich kenne zumindest niemanden, aber ich glaube, dass es mit nur massieren und Pumpen schwierig wird, dass das wirklich ne, so richtig in Gang kommt und genug rauskommt. Das heißt, es wäre dann auch wahrscheinlich eher die Variante eben mit diesem Domperidon. Und dann ist noch eine Empfehlung, dazu zu nehmen ein Östrogen, also ein Estradiol ist das, ne? Das ist einfach ein Östrogen, um einfach nochmal ein bisschen diese Weiblichkeitshormone hinzukriegen, genau wie ein Progesteron. Das sind einfach so 2 Hormone, die oft, wenn man Hormone nimmt als Transfrau, oft eh gegeben werden oder ne, zumindest Teil davon sein können. Und das ist eine Empfehlung, die noch dazu zu nehmen. Und dann im Endeffekt das gleiche, ne, dieses Domperidon und das Pumpen und dieses ganze Mechanismus. Die Antibabypille kann man sich dann sparen.
Die kann man sich dann sparen. Wenigstens genau. Etwas. Okay, aber genau. Dann hat man da.
Also es ist dann nochmal ein Haufen mehr Hormone mehr. Letztendlich. Mhm. Ja. Ich glaube, viele, also ich weiß, ne, viele oder nicht viele, aber einige Transfrauen nehmen die ja eh unter Umständen. Mhm. Aber es ist natürlich auch nochmal mehr Medikamente, mehr Hormone und das muss man natürlich auch wollen. Aber ja. Das ist, genau, das ist noch ja. So die Empfehlung.
Genau. Ja, also man muss sich das alles sehr gut überlegen, liebe HörerInnen. Und ich möchte auch nochmal betonen, also es gibt diesen berühmten Hashtag Stillen ist Liebe, aber nicht stillen ist auch Liebe. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr das tut, womit ihr euch wohlfühlt und was ihr für euch und eure Familie, für euer Kind oder eure Kinder als richtig erachtet. Und ja, ich hoffe, dass Isabel und mit, also ich in einer Nebenrolle, dass wir euch hier ein bisschen,
naja schon. Na,
ein bisschen, na ja, ich habe die Aufnahme gestartet, dass wir euch ein bisschen ein paar Hilfestellungen geben konnten, falls ihr den Weg einschlagen wollt und euer Kind stillen möchtet, obwohl es nicht euer leibliches ist. Meine Erfahrung ist echt cool, hat mir sehr viel Freude bereitet und war eine schöne Kuschel- und Snack-Einheit mit meinem Sohn, die ich sonst nicht gehabt hätte und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich damals irgendwie das gemacht habe. So, ne? Und jetzt könnt ihr das auch alle machen. Zack. Genau.
Genauere Prozedere muss man, glaube ich, nochmal nachlesen, wenn man es dann wirklich macht.
Ja, ich überlege schon, ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Haue ich jetzt einfach mal so raus. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, aber ich werde irgendwie auf Instagram noch was zur Verfügung stellen. Auch den Halbmond, den wir jetzt hier gerade mit unseren Händen gemacht haben und so, dass man es einfach nochmal visualisiert, ja, vor Augen eben hat und jetzt nicht nur im Podcast hört, denn das ist dann doch vielleicht ein bisschen schwierig nachzumachen. Ne? Ja, ich gebe es ja zu. Also ich werde es euch nicht in einem Video vormachen oder so, aber ich mache eine schöne Grafik.
Schade
oder
eigentlich.
Schade. Also nee, das will keiner sehen. Ich habe es echt gerne gemacht, aber ich habe es auch sehr gerne alleine gemacht. Da brauche ich keine
Zuschauer. Also was sind Hebammen ja meistens ziemlich schmerzfrei tatsächlich.
Ja, das stimmt. Den
Geburtstagskursen alles zu zeigen.
Weißt du, jetzt fällt es mir auf, wir sind hier gerade über das Internet verbunden und sehen uns auf einem Bildschirm, aber ich glaube, es liegt daran, dass du Hebamme bist, dass ich gerade auch gar keine Scheu hatte, hier meinen Halbmondgriff auch bei mir anzuwenden, obwohl du mich ja siehst. Tja, da haben wir den Salat. Naja, egal.
Da haben wir es schon.
Da haben wir es schon. In den Shownotes findet ihr noch weitere Links, die euch reinziehen könnt, falls ihr euch noch weiter in das Thema hineinlesen oder hineingucken möchtet. Auf Instagram, Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben, findet ihr diese tolle Anleitung, die ich jetzt gerade angepriesen habe, von der ich noch nicht weiß, wie sie aussehen wird. Und natürlich dürft ihr mir da auch immer Kommentare hinterlassen, Feedback geben und so weiter und so fort. Isabel, ich danke dir ganz herzlich. Dein zweiter famoser Auftritt bei Gay Mom Talking und es war wieder so schön.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Ja, und tausend Dank, dass du das Thema uns ein Stückchen näher gebracht hast. Tschüssi.
Freue mich, wenn wir im Benz welche durchführen können.